Wo wärst du, wenn du Jesus nicht kennen würdest? Wo wärst du ganz persönlich? Wo wäre deine Beziehung, deine Ehe? Wie wär's mit deiner Familie? Mach dir das gelegentlich bewusst, was für Geschenk es ist, ein großes Geschenk, dass dir andere Menschen geholfen haben, Jesus kennenzulernen und auch seinen Weg gehen zu dürfen, dass es dein Leben prägt, dass es deine Ehe prägt, deine Familie prägt, wie du die Dinge in deinem Leben handelst. Alles, was wir von Gott bekommen und mit ihm gehen, bringt uns auf den Weg des Lebens in allen Bereichen unseres Alltags. Wenn wir ihn nicht kennen würden, wenn uns niemand geholfen hätte, auf den Weg zu kommen, würden wir wie alle anderen unserer Mitmenschen herumirren und letztlich auf dem Weg des Todes voranschreiten, weil wir nicht wüssten, wer wir selber sind, weil wir nicht wüssten, wie Ehe, wie Familie gut gelebt werden kann. Da geht es nicht darum, dass wir da schon perfekt sind, aber ich möchte euch dafür sensibilisieren. Wenn du hier in christlicher Gemeinde oder wo auch immer in christlicher Gemeinde sein kannst, mitleben darfst, das ist ein Privileg, das Millionen von Menschen in unserem Land nicht mal kennen. Geh damit sorgsam um. Geh mit den Brüdern und Schwestern sorgsam um. Das ist ein großes Geschenk, auch wenn niemand von uns perfekt ist. Ich habe mir so gedacht, der Markus weiß es nicht, aber ich habe irgendwie nur so mitgekriegt, ihr habt eine neue Küche, glaube ich, die letzten Wochen, alte Küche raus, neue Küche rein. Jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, dass das alles auch einen gewissen Stress und Hektik mit sich bringt. Viele Umstände, du hast nichts mehr zum Kochen und so weiter und so fort, ne, Margit? Aber ich will einfach sagen, der Markus hat am letzten Sonntag trotzdem gepredigt. Ich möchte, dass ihr das einfach wisst, dass das Arbeit ist, dass das Hingabe ist. Und wenn jemand jetzt den Kinderdienst macht, dann ist es Vorbereitung. Wenn ihr die Ranger am Freitag hattest, wenn jemand im Beyond für die Jugendlichen da ist und predigt, das ist Hingabe und Arbeit. Das ist ein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich. Deswegen geht mit den Geschwistern kostbar um. Sowas hat man nicht einfach immer selbstverständlich. Zum heutigen Thema, auch das soll uns weiterhelfen auf dem Weg des Lebens in dem Bereich von Ehe und Familie. Deswegen haben wir diese Serie gemacht. Jetzt glaube ich schon 3 Sonntage oder waren es 4, weiß jetzt nicht genau. Der Tibi wird es am nächsten Sonntag dann zunächst mal abschließen. Natürlich ist es so, dass wir vieles von dem, sage ich mal, nur grundsätzlich anreißen können. Du könntest über jeden dieser Punkte ein Semester, könnte ich darüber lehren. Versteht ihr? Aber darauf kommt es auch gar nicht so an, dass man jedes Detail und jede Statistik und alles bringt. Das macht Gott sowieso nicht. Wenn wir glauben, dass er uns Gutes tun will, dann können wir ihm glauben, was er uns sagt. Auch wenn wir es nicht mit zig Untersuchungen und Statistiken belegen. Gott ist ein Matchmaker. So habe ich das auch ja in die Liste schon reingeschrieben für die Gottesdienstserie. Der Weg in eine Beziehung, das ist heute auch so das Thema. Gott ist ein Matchmaker, das heißt einfach, Gott hat so richtig Freude daran, Menschen in eine Beziehung Richtung Ehe zu führen und dann in eine Ehe hinein. Gott hat richtig Lust darauf. Er will für dich wirklich Gutes. Und Gott hat Ehe erfunden. Er hat Mann und Frau geschaffen. Und er liebt Ehe und er liebt Familie. Und er ist begeistert über sein Werk. Das sagt die Heilige Schrift. Er sah alles an und es war sehr gut. Er hat uns auch geoffenbart in seinem Wort, wie wir gut in eine Beziehung zwischen Mann und Frau hineingehen können. Das gehört zu dem, dass wir den Weg des Lebens auch in diesem Bereich kennenlernen und wählen. Und vielleicht zumindest, wenn wir schon lange in der Ehe sind oder auch nicht in der Ehe sind, auch Single, es ist so wertvoll, wenn wir auch das anderen weitergeben können. Das ist also nicht nur eine Predigt für unsere jungen Leute, die auf der Suche nach einem Ehepartner sind, sondern das ist auch etwas für dich, wenn du ein alter Hase bist. Ja, kannst du deinen Mitmenschen, deinen jungen Leuten, den alten Leuten, auch ältere Leute kommen ja manchmal in die Situation, dass man in eine neue Beziehung kommt, ein Ehepartner stirbt. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, du bist frei zu heiraten, wieder neue Beziehung einzugehen. Aber eben auch, dass wir in gewissem Sinne, wie die Heilige Schrift es sagt, dass wir alle in einem gewissen Sinne Lehrer sein können, dass wir andere den Weg des Lebens weitergeben können. Wie kannst du denn eine gute Beziehung anfangen? Vielleicht brauchen das deine Kinder, vielleicht brauchen es deine Neffen und Nichten und ich weiß nicht wer alles. Gott hat uns darin Weisung gegeben. Und Jesus greift es auch auf. Da geht es um, ja, er wird ja immer wieder angegriffen von verschiedener Seite. Und in so einer Situation in Matthäus 19, Kapitel 3 bis 10 ist uns das beschrieben, geht Jesus auch auf eine ganz zentrale Aussage ein, was Ehe anbelangt. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Aus irgendeinem Grund, es war so eine bestimmte Lehrrichtung im damaligen Judentum, die gesagt hat, im Prinzip kann sich ein Mann von seiner Frau jederzeit scheiden und wenn sie die Suppe hat anbrennen lassen, dann ist das ein Grund genug. Ja? Also das ist der Hintergrund, warum die Pharisäer haben das nicht vertreten, die meisten jedenfalls nicht. Ja? Die haben gesagt, da muss schon was Triftiges vorliegen, so verstehen sie die Heilige Schrift. Und so treten sie an Jesus heran. Jesus aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Hast du schon gelesen? Liest du in der Heiligen Schrift? Suchst du seinen Willen für die Bereiche, die du brauchst? Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? Jesus greift hier den ersten Schöpfungsbericht auf und er schuf sie als Mann und Frau. Habt ihr nicht gelesen, der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau. Und dann greift er gleich den zweiten Schöpfungsbericht auf. Das finde ich sehr interessant. Jesus kannte beide und er hat sie in eins zusammen gesehen. Er wusste, das ist Offenbarung von seinem Vater im Himmel durch den Geist Gottes an Mose, an die Propheten und so weiter. Und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und so haben sie dann weiter mit ihm noch debattiert. Aber Jesus hält diese Aussagen im Schöpfungsbericht, in den beiden Schöpfungsberichten, ich sage jetzt mal ganz einfach, für Wort Gottes. Er sagt nicht, ach, da hat sich Mose was ausgedacht. Oder das stammt eh nicht von Mose, das hat irgendein Priester erst im 7. Jahrhundert geschrieben. Ja? Und alles, was man so heute in der Theologie lernt. Natürlich glaubt es dann kein Mensch mehr, ja, wenn sich das irgendein Priester im Tempel ausgedacht hat. Ja. Jesus greift auf das Wort Gottes zurück, weil es Wort Gottes ist, weil Gott uns dadurch Wegweisung geben will, meine Lieben. Ich möchte eine kurze Definition von christlicher Ehe weitergeben. Von Norman Wright, stammt nicht von mir, aber ich finde sie sehr intensiv und sehr gut. Eine christliche Ehe ist die totale Hingabe von zwei Personen. Zunächst mal eine Hingabe an die Person Jesu Christi und an den Partner. Sie ist eine Weihe, in der nichts zurückgehalten wird. Ehe ist ein Versprechen von gegenseitiger Treue. Sie ist eine Partnerschaft von gegenseitiger Unterordnung. Ehe ist ein Veredelungsprozess, in dem Gott uns zu der Frau oder dem Mann macht, wie er sich uns vorstellt. Es ist eine ganze Hingabe von christliche Ehe ist eine ganze Hingabe von den beiden an Jesus Christus. Das ist schon meine Frage. Bist du an Jesus Christus hingegeben? Gehört dein Leben ihm wirklich? Nur dann kann das Leben, der Weg des Lebens, auch in deine Ehe rein. Ehe fordert keine Perfektion und Fehlerlosigkeit. Aber sie lebt aus unserer Hingabe an Jesus. Ehe ist ein Bund. Ehe ist eine hundertprozentige Hingabe von Mann und Frau. Das ist nicht ein Vertrag einfach. Du kannst in der Ehe natürlich auch vertragliche Dinge mit einbauen, es gibt Ehevertrag und so weiter. Ja, aber Ehe als grundsätzliches Verständnis ist ein Bündnis. Liebe bringt alles ein, nicht nur einen Teil, mit dem sich der Partner dann zufrieden geben muss. Möchte 6 zentrale Gedanken zum biblischen Verständnis von Ehe weitergeben. Erster, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Mann und Frau sind unterschiedlich geschaffen. Sie sind gleichwertig, aber in ihren Anlagen aufeinander angewiesen. Beide können sich gleichermaßen, aber doch auf verschiedene Art und Weise einbringen. Gottes Wort lehrt uns, dass wir eben nicht gleich sind, auch wenn jeder gleich wertvoll ist, sind wir eben nicht gleich geschaffen. Mann und Frau ist eben ein Unterschied und Gott hat es so gewollt. Und es ist auf Ergänzung angelegt. Das ist heute nicht mehr klar. Überhaupt nicht mehr klar. Und ich möchte euch das sagen, es ist wirklich traurig, aber es gibt christliche Gemeinden, in denen das auch nicht mehr klar ist. Ja, auch in Deutschland. In denen Gender Einzug hält, weil man das Wort Gottes nicht mehr glaubt. Weil man glaubt, es ist ausgedacht von irgendjemandem. Ein zweiter zentraler Gedanke. Die Ehe ist ein Gedanke Gottes. Sie ist Gottes Geschenk als Lebensgemeinschaft an den Menschen. Es ist Gottes Geschenk. Das wirst du sonst selten mehr hören, dass wirklich Gott Mann und Frau geschaffen hat und dass er sie als Ehepaar geschaffen hat, dass die Ehe Gottes Stiftung ist. Wenn du von der Evolution her kommst, und das wird auch überall an den theologischen Fakultäten gelehrt, dann glaubst du das nicht mehr. Dann kannst du nicht mehr erwarten, dass jemand auf der Kanzel steht und sagt, die Ehe ist eine Erfindung Gottes. Sondern es ist einfach eine menschliche Entwicklung, ausgedacht von Menschen. Das ist das Ergebnis von dem Ganzen dann. Das kannst du aber dann auch gestalten oder nicht gestalten. Da gibt es, ja, ist beliebig. Nein, Gott sagt uns in seinem Wort, dass er Mann und Frau zum Ehepaar geschaffen hat. Ein dritter zentraler Punkt, das Eingehen einer Ehe durch das Eheversprechen bedeutet das Eingehen einer Verpflichtung, die vor Gott und vor den Mitmenschen besteht. In guten und in schlechten Tagen. Sie ist keine auf Zeit angelegt, Lebensabschnittspartner oder dass man überhaupt keinen Bund mehr miteinander schließt. Das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass man diesen Bund eingeht und sich verpflichtet. Und zwar öffentlich, vor Gott und vor Mitmenschen. Das ist eben wichtig deswegen, weil es ist ein Schutz. Dann weiß jeder andere, die zwei gehören zusammen und da kann ich nicht mehr dazwischen funken. Wie man dieses öffentliche Versprechen gestaltet, das ist kulturell verschieden. Kann man so oder so veranstalten und feiern, ja, das ist kein Thema. Aber es ist öffentlich. Ein vierter Punkt. Ehe ist eben nicht nur ein Vertrag, sondern es ist ein Bund. Und das Wesensmerkmal eines Bundes ist, dass jeder Partner zu 100% sich hineingibt und zu 100% in diese Beziehung investiert. Wenn du eine Ehe schließt, eine christliche Ehe, eine göttliche Ehe, dann ist es wichtig, dass du das verstehst, dass das viel mehr ist als ein Vertrag. Indem ich ein paar Punkte miteinander festlege, die wir miteinander leben. Es ist eine Ganzhingabe an Jesus und an den anderen. Ich habe viele Jahre, 5,5 Jahre in einer Wohngemeinschaft, christlichen Wohngemeinschaft gelebt als Student, während meines Studium zur Theologie und auch Geschichte studiert, so nebenher. Und wir hatten schon eine intensives Zusammenleben. Ja, ich sage heute so manchmal spaßeshalber, uns hat nur noch die Kutte gefehlt. Ja. Es war fast wie im Kloster. Nein, ein bisschen übertrieben, aber es war schon eine sehr intensive Zeit. Wir haben unser Haushalt zum Beispiel miteinander bestritten. Wir hatten eine gemeinsame Kasse für die Dinge, die wir miteinander essen, kochen und so weiter. Da hat jeder immer die gleiche Summe eingelegt, bis das wieder aufgebraucht war, und dann hat man wieder dieselbe Summe eingelegt. Also das ist schon ziemlich viel miteinander geteilt, ja. Aber das hatten wir vereinbart miteinander. Das haben wir zwar nicht schriftlich festgelegt, aber das haben wir miteinander klar besprochen, wie das funktioniert, dieses Zusammenleben. Und sowas ist natürlich auch wichtig, muss man auch in Richtung auf Ehe sich überlegen. Aber Ehe ist natürlich dann viel mehr. Da teile ich mein ganzes Leben, alles. Deswegen ist es mehr, viel mehr als ein Vertrag. Ein fünfter Aspekt: Gottes Ziel ist es, lebenslange Ehen unter den Menschen zu schenken, die von den Menschen nicht zerstört werden sollen. Der Respekt vor anderen Ehen bedeutet, dass verheiratete Männer zum Beispiel einfach für dich dann tabu sind und umgekehrt. Dass ich es vermeide, solche Beziehungen bewusst zu vertiefen. Ja? Die Situation, die ergibt sich für jeden von uns, wenn du in Beruf, wo auch immer, unter Freunden, Bekannten, du hast immer die Möglichkeit, dich auf eine neue Beziehung einzulassen. Das ist nicht so, dass wenn du verheiratet bist, dass dann plötzlich die anderen Frauen nicht mehr schön sind für mich. Ja? Das ist nicht so. Sondern das bedeutet einfach, ich meide das, dass ich mich bewusst auf eine Frau oder umgekehrt vertieft einlasse, mit ihr immer wieder tief das Gespräch suche und. Das ist der Weg. Du kannst darauf warten, dass du in Ehebruch fällst. Eine Ehe ist von Gott lebenslang darauf angelegt, dass die zwei zueinander gehören. Und das sollte man selber als Ehepartner wissen und annehmen und akzeptieren und umgekehrt auch andere, die außerhalb stehen. Ein sechster Aspekt: zu einer gesunden Ehe gehört im Regelfall auch der Aufbau einer Familie, verbunden mit der Bereitschaft, in jeder Hinsicht für die Kinder Verantwortung zu übernehmen. Es heißt im ersten Schöpfungsbericht, er schuf sie als Mann und Frau, und dann hat er gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Ehe ist grundsätzlich darauf angelegt, dass ich bereit bin. Natürlich weiß ich, es gibt Dinge, da wird einfach, das klappt nicht, was auch immer, das ist für das Ehepaar selber schwer genug. Aber diese innere Bereitschaft, dass ich Kinder bekommen möchte, die solltest du grundsätzlich bejahen, wenn du eine christliche Ehe führen willst. Ein neuer Punkt, diese sechs habe ich jetzt praktisch ganz kurz zusammengefasst, sind abgeschlossen. Was heißt es, in einem Bund zu leben? Mann und Frau schließen miteinander ein Bündnis, und Jesus möchte der Dritte in diesem Bund sein, wenn es eine christliche Ehe ist. Und dies ist eine besonders, ich sage jetzt mal, sichere Form der Eheführung. Heißt nicht, dass jede christliche Ehe deswegen schon klappt. Aber wenn Jesus wirklich im Zentrum von deinem Leben ist und von dem des Ehepartners und ihr auch miteinander mit Jesus lebt, könnt ihr manche Dinge bewältigen, die ihr sonst nicht bewältigen würdet. Eine dreifache Schnur reißt nicht. Diese Stelle wird oft auch zu Recht bei, wenn eine Trauung durchgeführt wird, hergenommen als Trauspruch. In Prediger Kapitel 4, Vers 12 steht das: Zwei ist gut, drei ist viel besser. Der Bund meint, das sagt Derek Prince, hat ein Buch geschrieben. Derek Prince ist schon verstorben, aber war ein ganz bekannter Engländer, ganz großer Bibellehrer, wo ich viel von ihm auch in meinen jungen Jahren gelernt habe. Hat ein Buch geschrieben über den Ehebund. Ist sehr zu empfehlen, einfach überhaupt, um mal zu verstehen, was ein Bund ist. Das ist uns teilweise so fremd, aber das ist sehr wichtig, wenn wir christliche Ehe führen möchten. In einem Bund geht es darum, was kann ich geben und nicht so sehr, was kann ich bekommen. Sondern mein Aspekt, was kann ich geben? Ich gebe mich ganz. Und der andere gibt sich auch ganz. Dadurch werde ich natürlich auch sehr beschenkt und sehr bereichert. Aber von mir aus ist der Aspekt, sollte mehr sein, zunächst, ich gebe mich hin. Miteinander in einem Bund leben, das ist sehr alltäglich dann. Ja, das ist, schließt all die Dinge, die Aspekte ein, die auch sonst wir als Brüder und Schwestern miteinander leben können, dass wir, jetzt sage ich mal das Beispiel von Jesus, dass wir einander die Füße waschen, nicht den Kopf, ja. Aber dieser Liebesdienst aneinander als Ehepartner ist auch immer wieder wichtig. Das ist mehr symbolisch gemeint. Ja, du kannst deiner Frau auch gerne mal die Füße waschen, aber das ist nicht so sehr der Aspekt. Wir laufen nicht barfüßig heute in Deutschland rum, ja, und durch den Staub, sodass man dann immer, wenn jemand zu Gast kommt, ihm die Füße wäscht. Das ist der Hintergrund von dem Ganzen. Ja. Das ist halt bei uns nicht so sehr der Fall. Sondern das, was Jesus damit sagt, ist, dient einander. Oder dass wir unser ganzes Leben darauf ausrichten, dass wir den Herrn lieben, den Herrn Jesus lieben, miteinander seinen Weg gehen, uns darin gegenseitig stützen und stärken. Bund zu leben bedeutet zum Beispiel Philipperbrief Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Es gelingt uns natürlich nicht immer auch als christliche Ehepaare, aber das ist der Weg zum Leben. Das ist der Weg, eine Ehe gut zu leben, dass es dir auch gut gefällt in dieser Beziehung. Wenn wir einander höher achten als uns selbst. Das gilt für alle Brüder und Schwestern untereinander, aber es gilt auch insbesondere, dass wir das in unserer Ehe leben. Und da könnte man noch viele dieser Aspekte, wie wir miteinander als Mitchristen umgehen, so sollten wir natürlich auch in allererster Linie mit unserem Ehepartner umgehen. Zu einer ganz zentralen Bibelstelle möchte ich kommen, Epheser Kapitel 5, Abvers 21 bis 33. Dort ist, sage ich mal, vielleicht am intensivsten die Quintessenz christlicher Ehe zusammengefasst vom Apostel Paulus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Ja, das ist natürlich ein Satz, ja, der klingt in den Ohren aller Männer gut. Aber der Text geht weiter. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Das Gemeindekreuz ist tot. Ich weiß nicht, was schwieriger ist, sich dem Mann unterzuordnen oder für die Frau so zu leben, wie Christus für die Gemeinde sich hingegeben hat. Also ihr könnt es selber mal überlegen, ja, welcher Part hier der schwierigere ist. Und wenn man diese Stelle liest, dann muss man sie eben wirklich im Zusammenhang lesen und nicht so, wie man es oft gemacht hat. Jeder nimmt sich raus, was ihm passt. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereitet, die keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Luther Übersetzung. Ich möchte da gar nicht so viel dazu sagen, obwohl man da mehrere Predigten draus machen könnte. Aber lest es einfach mal immer wieder mal zu Hause für euch durch. Sei es, ob du ledig bist, ob du verheiratet bist. Das erinnert mich als Mann, wie ich leben soll. Und ich muss sagen, ich fühle mich fast überfordert. Ja? Es ist so. Wenn man das wirklich im Zusammenhang liest, dann kannst du unmöglich den Pascha raushängen lassen. Ja? Das heißt nicht, dass du nicht das Haupt bist, aber da siehst du, was das für Aufgabe ist, was es für Verantwortung ist, Leitung zu geben in einer Familie, geistliches Oberhaupt zu sein. Das ist was ganz anderes als irgendwie der große King zu sein. Ich möchte noch einige Tipps aus unserem Leben, Manuela und ich, euch weitergeben. Wie komme ich in eine Beziehung überhaupt hinein? Also ich habe das gelebt und kennengelernt, noch bevor ich gläubig geworden bin. Ich bin mit 18 Jahren durfte ich mich bekehren zu Jesus und habe vorher da schon Beziehungen gehabt. Und natürlich auch, nachdem ich gläubig geworden bin, habe ich auch zunächst die Beziehung so weitergelebt, wie ich es vorher gelernt hatte. Von wem habe ich es denn gelernt? Das weiß ich gar nicht so genau, halt einfach von Disco-Journalen, von allen anderen, die mich umgeben haben. Da habe ich gelernt, wie meine Beziehung anfängt und wie hat man das angefangen. In der Regel, du bist zum Tanzen gegangen, da warst du schon schön eng beieinander und dann, wenn man sich einander gefallen hat, hat man angefangen zu küssen und so hat man die Beziehung begonnen. Und da war ich nicht alleine, das haben mit mir zusammen zig, Hunderte, Tausende in den Diskotheken gemacht, ja. Und ja, so hat man Beziehung angefangen. Und kann es gut sein, dass diese Sache dann schon in derselben Nacht im Bett geendet hat. Aber das ist eigentlich nicht der Weg Gottes. Ja, klar. Aber das braucht eine gewisse Zeit und auch eine gewisse Lehre und Unterweisung, bis ich selber wusste, dass das vielleicht auch anders geht. Ja.
Das ist der Grund. Ah ja, genau. Das ist der Grund, warum wir heute das auch beispielhaft an unserer Beziehung erzählen wollen, weil Peter und ich es als ein Geschenk sehen, dass wir das Vorrecht hatten, dadurch, dass wir uns jung bekehrt haben und wir dann schon gläubig waren, wo wir unsere Beziehung angefangen haben. Wir wollen das heute bewusst erzählen, natürlich ganz besonders auch für die Jungen, und uns ist sehr wichtig, wir wollen für euch Ältere, die teilweise gescheiterte Beziehungen hinter sich haben, das soll jetzt niemand unter Anklage bringen, aber wir finden es so wichtig, dass man eben sonst, wie Peter gesagt hat, dieses Bild, wie Beziehung entstehen kann, das formen die Medien, und da gibt es heute ja null Werte mehr, null Grenzen, und als Christen sind wir eine Alternativgesellschaft, und darum ist es uns wichtig, euch das weiterzugeben. Wir sind Gott sehr dankbar. Wir sind nächste Woche 31 Jahre verheiratet, und wir sind durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Und dass wir weiter ein Paar sind, das verdanken wir einfach Jesus. Wir haben das erleben dürfen, dass er diese dritte Schnur ist, die einfach immer hält, auch wenn vielleicht die anderen zwei Schnüre etwas angeritzt sind oder schwach sind. Und das ist so der Grund, warum wir erzählen wollen, wo wir gläubig geworden sind, sind wir auch schon unterwiesen worden, damals überwiegend von Jugend mit einer Mission. Und deswegen hat Peter mit mir die Beziehung nicht in der Disco begonnen, da hätte er mich auch nie getroffen, sondern anders.
Ich habe schon ein Mikro. Also ich bin sehr dankbar, ganz grundsätzlich, dass ich der erste Mann bin in dem Leben von meiner Frau. Das ist ein großes Geschenk. Ich bin mir im Klaren, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, aber ich finde es sehr schön.
Da muss ich noch was dazu sagen. Ich habe ja Psychologie studiert. Und wie Peter gerade gesagt hat, ich habe vorher keine Freundschaft gehabt. Wo ich gläubig geworden bin, habe ich im Wort Gottes gesehen, dass es für mich als Partner nur ein Gläubiger in Frage kommt. Und von daher waren alle anderen für mich dann auch abgehakt. Und wo ich dann gläubig war, dann habe ich auch so gemerkt, ja, wenn ich mich danach ausstrecke, mit Jesus zu wachsen, dann sind auch so manche der christlichen Männer waren nicht mehr attraktiv, weil ich wollte immer einen Mann, der mir vorangehen kann. Aber es war mir wichtig, und mich hat, darum fand ich es schön, Ellen, dass du diesen Vers heute auch hattest, dieser Psalm 37,5, habe deine Lust an dem Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. An diesen Vers, der hat mich meine ganze Zeit, wo ich Single war, durchgetragen, weil ich immer gesagt habe, Herr, ich will diese Bedingung erfüllen. Ich habe meine Lust an dir, und dann vertraue ich dir, dass du mir den Partner, den ich mir wünsche, dass du mir den schenken wirst. Und ich durfte es erleben. Und wo ich dann Psychologie studiert habe, da ist ja Sexualpsychologie ist auch ein Bereich, hey, da sind mir Sachen erzählt worden, ich war da 22 und da wurde dir dann halt, hast du von vorne von den Professoren gehört, wenn du nicht schon sexuelle Erfahrungen hast, dann ist bei dir eh irgendwas nicht normal. Und ich weiß, ich hatte eine Freundin, die ist umgekippt an dem Punkt, was sie gesagt hat, jetzt muss ich mich aber endlich auf eine Beziehung einlassen. Aber mir ist es wichtig, dass ihr zumindest von der Gemeinde her hört und wisst, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, was es sich lohnt aufzubewahren für den Mann, den Gott euch mal gibt.
Wenn du in eine Beziehung hineingehen möchtest, und das ist ja selbstverständlich, dann kannst du dich einfach auch fragen, ist deine Lebenssituation schon passend für eine Beziehung zwischen Mann und Frau? Zum Beispiel stell dir einfach die Frage, wie lebe ich eine Beziehung auch so? Oder mit anderen Frauen, mit anderen Männern. Habe ich Beziehungen? Lebe ich in Beziehungen? Oder nimmst du vielleicht wahr, oh, ich tue mir da noch sehr, sehr schwer. Ja, das ist ja, dann ist es einfach vielleicht noch nicht die passende Zeit, einfach noch ein bisschen weiter in Beziehung leben mit Leuten. Denn natürlich kann auch ein junger Mann mit jungen Frauen sprechen und guten Kontakt haben, ja, ist ganz normal. Aber ich sage mal so, die Hauptbeziehungen, die du haben solltest, ist schon unterm gleichen Geschlecht, also die, wo die Tiefe da ist, auch in Gesprächen und so weiter. In Sprüchen gibt es ein ganzes Kapitel, da dreht sich viel darum, wie wir geformt werden von Gott, eben auch im Zusammensein mit anderen Menschen. Und da heißt unter anderem in Sprüche 27, 17, ein Messer wetzt das andere. Kennt ihr das, wie man Messer aneinander schärfen kann? Ja? Und diesen Vergleich bringt die Heilige Schrift, und ein Mann schärft den anderen. Ich habe, nachdem ich gläubig geworden bin, und wie gesagt, das sind einige Jahre vergangen, bis ich auch gute Lehre bekommen habe, alte Dinge abgelegt habe und so weiter und so fort. Aber ich bin irgendwann, als ich darüber unterwiesen worden bin, habe ich mir ganz bewusst vorgenommen, dass ich meine Hauptgespräche, meinen tiefen Austausch ganz bewusst mit Männern, mit anderen Männern führe. Natürlich habe ich mich gerne auch mit Frauen unterhalten, aber ich habe das Gewicht ganz bewusst ein Stück verlagert, um zu lernen, mit Mann und Mann auch in eine gute, tiefere Beziehung zu leben. Und das Gleiche, glaube ich, gilt auch für Frau, wobei ich meine, wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, aber ich schätze uns Männer so ein, wir brauchen dieses Wort vielleicht umso mehr. Ja.
Wir Frauen machen das sowieso, wir haben einfach Freundinnen, ne, denke ich.
Ja, Männer sind vielleicht, ich weiß es nicht, ob das der gefallenen Schöpfung zuzurechnen ist oder der Schöpfung von Anfang an. Wir sind schon ein bisschen so die Alleinunterhalter. Ich will es jetzt nicht so völlig übertreiben, aber irgendwo brauchen wir mehr Ansporn, um in Beziehungen zu leben und zu bleiben, ja. Ich wünsche dir, lieber Mitmann, dass dir es anders geht, aber ich empfinde es bei mir so und habe das auch schon so ganz gelegentlich bei anderen Männern beobachtet, dass die teilweise auch so ticken wie ich. Ja. Was eine christliche Ehe, da brauchst du einen anderen, der mit dir am gleichen Strang zieht, der auch mit Jesus wirklich gehen will. Ich sage jetzt nicht einmal, man kann nicht irgendjemand heiraten. Gibt es unterschiedlichste Lehrauffassungen. Ja? Aber wenn ich sage, eine christliche Ehe, dann brauche ich zwei Christen, die in dieselbe Richtung ziehen. Da gibt es von Paulus das Bild von dem Joch. Ja? Joch, zwei Ochsen, die oder zwei Pferde, oder ja, das ist ein Joch, die haben einen Balken, wo sie praktisch dann festgemacht sind und deswegen können die einen Wagen zum Beispiel ziehen. Wenn du natürlich der eine in diese Richtung zieht und der andere zieht in die andere Richtung, dann wirst du schwierig, ja? Klar.
Genau, die Bibelstelle steht im 2. Korinther 6, 14. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Und ich denke, das ist ein klares Wort, was in der Bibel steht. Und deswegen, wenn du dich in irgendjemand verliebst, der nicht gläubig ist, dann bring es dem Herrn und warte so lange, bis die Person sich bekehrt hat. wenn die sich bekehrt hat und gib ihr dann noch ein Jahr, um ein bisschen zu reifen, dann kannst du eine Beziehung anfangen. Aber ich sage das deswegen so eindringlich, weil ich so viele Freundinnen hatte, die an dem Punkt umgekippt sind und gesagt haben, ja, der ist ja offen. Und ich kenne manche Männer, die haben sich bis zu taufen gelassen für die Frau, aber im Nachhinein hast du gemerkt, es war keine echte Bekehrung. Deswegen ist es ganz wichtig. Und wenn du so das Gefühl hast, ich war auch jung, ich war auch manchmal verliebt in Leute und habe meine Gefühle dem Herrn gebracht. Aber es ist wichtig, es ist ein gutes Training, was man da als Jugendlicher und junger Mensch schon macht, weil das kann dir auch später in deiner Ehe passieren, dass du dich mal verliebst in jemand anders. Diese Gefühle, heute weiß man, das ist hormonell gesteuert, das kann passieren, aber die Hormone, die bestimmen nicht, wie wir uns verhalten müssen, sondern Gott hat uns die Autorität gegeben, wirklich damit umzugehen. Und wenn ich mich in irgendjemand verliebt habe, dann kann ich das Gott unterordnen. Wenn er der Herr in meinem Leben ist, dann kann ich sagen, Gott, ich bring dir das. Ist es das Richtige oder nicht? Und es ist klar, ich bin verheiratet, egal in wen ich mich vergucken würde, das ist nicht von Gott. Und dann hilft einem Gott, da auch zu überwinden. Deswegen, das ist nicht nur ein Anspruch an euch Junge, sondern das gilt auch später, wenn man verheiratet ist, wenn man das eben trainiert hat, seine Gefühle dann immer wieder mit Gott in Ordnung zu bringen. Und da hilft auch oft, das zu bekennen. Peter war jetzt nicht der einzigste Mann, in den ich jemals verliebt war. Ich habe zum Beispiel in mir so gewachsen gewesen, ich habe mir immer einen feurigen Christen gewünscht. Und wenn ich irgendwo gesessen bin und da war eine tolle Predigt, ich konnte nicht anders, ich habe immer gesehen, hat er schon einen Ring oder nicht. Es war irgendwie immer in meinem Blick. Und da musste ich oft dem Herrn das dann so bringen, nee Herr, ich will jetzt dem Wort zuhören und nicht mich auf was anders gedanklich einlassen. Das bestimmen immer wir.
Darf ich behalten?
Das lasse ich heute nicht mehr.
Ich finde es ganz super, dass ihr viele Möglichkeiten habt, andere junge Frauen, andere junge Männer kennenzulernen. Und das ist auch völlig in Ordnung und ganz wichtig, dass man solche Möglichkeiten hat. Also wenn ihr auf Camp seid, wenn ihr in anderen Gemeinden mal zu Besuch seid, wenn ihr mit anderen Jugendgruppen euch zusammentrefft, ich finde es grundsätzlich sowieso ganz super, ja? Wenn ihr auf Konferenzen seid, Freizeiten, das sind gute Möglichkeiten, eben jemand anders zu finden, der mit mir am selben Joch zieht. Und ein Beispiel nur, mir kommt immer eine Frau, die zu uns gekommen ist in die Eheberatung, also war in unserer früheren Gemeinde, die hatte sich verliebt und umgekehrt wahrscheinlich auch, keine Ahnung, in einen Mann, der aus einem anderen Kulturraum kam. Der hat sich schon bekehrt gehabt, tatsächlich bekehrt gehabt, gehe ich mal davon aus. Ich kannte den auch ein bisschen, hat einen Glaubensgrundkurs mitgemacht gehabt, aber kam wirklich aus einem deutlich anderen Kulturraum. Was auch gerade das Verständnis von Mann und Frau sehr unterschiedlich noch zu unserem geprägt ist. Und dann haben wir zu der gesagt, du, lass dem ein Jahr Zeit, damit er Grundsätzliches in seinem Leben als Christ lernen kann. Sie konnte das leider nicht fassen. Sie hat es als Bevormundung oder was auch immer empfunden und hat die Gemeinde dann verlassen. Und ich hätte ihr gewünscht, dass es gut geht, aber es war klar, dass das sehr schwierig werden wird. Es war dann schade, wir haben dann wenige Jahre später auch gesehen, dass es nicht geklappt hat, die Ehe. Ich hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte, gegen meine Analyse, sage ich mal, gegen meinen Rat. Ja, ich hätte mich für sie wirklich gefreut. Aber ich will damit einfach nur sagen, jemand kennenzulernen, das ist das eine zum anderen, aber auch zu sehen, passen wir schon zusammen? Vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit. Das kann durchaus auch weise sein. Ja, ist okay. Möchtest du?
Genau, wenn man dann eine Beziehung beginnt, würden wir euch den Rat geben, also wir haben es so gemacht, wir hatten Mentoren oder Seelsorger und wir haben das erst mit denen abgesprochen. Und erst, wo die uns ein Ja gegeben haben, ist Peter auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dann eine Beziehung mit ihm zu bauen. Und mein Mann ist ja sehr direkt, der hat auch gleich gesagt, im Blick auf Ehe hin. Also es war ganz klar, was das Ziel ist. Und unsere Kinder finden es sehr unromantisch, aber was eben das Schöne dran war, ich wusste gleich, wo er hin will. Also es war nicht ein Mann, der mal gesagt hat, naja, probieren wir es mal und gucken wir mal. Und ich denke, das ist auch gut. Und damit man dann die Beziehung und das sich kennenlernen kann, hatten wir damals auch die Unterweisung, nicht mit Zärtlichkeiten anfangen, sondern einfach miteinander reden. Miteinander austauschen über den Familienhintergrund, wo man herkommt, über alles, was man erlebt hat, über die Ziele, die man hat, auch dann zu fragen, wo siehst du deine Berufung von Gott? Also in mir war vorher, bevor wir die Beziehung angefangen hatten, schon so gewachsen, ich wollte einfach in der Gemeinde mitarbeiten. Und da war dann ein Pastor, da hat einfach die gemeinsame Berufung, das hat einfach zusammengepasst. Ich bin es gewohnt, dass wir nur ein Ding haben. Seht ihr?
Ja. Also du musst es nicht so machen, das sind jetzt einfach Tipps von uns, ja. Aber es kann hilfreich sein, sich mit jemandem auszutauschen, wo du weißt, hey, der kann mir einen guten Rat geben. Der kennt vielleicht mich sehr gut, der kann mir sagen, hey, pass auf, jetzt hast du in 3 Monaten noch deine Abschlussprüfung, mach doch erst mal die, bevor du die Beziehung beginnst. Ja? Wenn man selber schon ein bisschen, sage ich mal, die rosarote Brille auf hat, dann denkt man manchmal nicht mehr so rational und klar. Ja? Da kann jemand helfen, wenn du einen guten Mentor hast. Das gilt auch für andere Lebensfragen. Deswegen bleibt trotzdem jede Entscheidung, jede Verantwortung bei dir. Aber ein guter Mentor, der kann dir gute Fragen stellen. Der soll dir nicht sagen, was du machen sollst. Das musst du selber entscheiden. Aber der kann dir vielleicht die Frage stellen, wäre es vielleicht gut, wenn du jetzt erstmal die 3 Monate dich darauf konzentrierst, weil damit baust du ein gutes Fundament auch für spätere Ehe. Wenn du gute Abschlussprüfung hast, vielleicht bessere Jobchancen, daran hängt euer Einkommen in einem gewissen Maß, ist auch nicht unwichtig für eine Ehe. Ja? Solche Fragen kann er dir stellen und noch viele andere auch. Solche hatten wir, die haben wir uns auch bewusst gesucht. Ja? Nicht nur für diesen Lebensbereich, sondern auch für andere. Okay. Dann schließe ich es damit ab. Ne? Als Letzte möchte ich einfach nochmal so abrunden. Lebst du deine Beziehung mit Gott? Lebst du persönlich? Wenn du christliche Ehe leben willst, dann leb du ganz 100% mit Jesus. Dann wirst du auch dich darüber freuen, wenn du einen Partner bekommst, der das auch tut und ihr einander mit dem Herrn bereichern könnt. Das ist auch die beste Vorbereitung für eine gute Ehe. Sei erfüllt und immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Besprech mit Jesus auch die Dinge, die dein Herz wünscht, im Blick auf Beziehung. Das ist ja so normal. Gott ist ein Matchmaker. Ja? Er will, dass du den richtigen Partner findest. Und er will auch, wenn du schon in Ehe lebst, dass deine Ehe gedeiht und wächst. Aber das hat viel damit zu tun, dass du selbst 100% mit Jesus lebst, mit ihm alles besprichst und gestaltest und von ihm erwartest, dass er auch in dein Leben, aber auch in dem Leben des anderen dann eingreift und euch so führt, dass ihr zusammenkommt und zusammen den Weg auch gehen könnt. Amen.